Herzlich willkommen zur 61. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei ist mein Partner Marc Sommer. Hallo Marc.
Guten Morgen, Wolfgang. Ja, heute haben wir uns mal ein Thema vorgenommen, was aus unserer Sicht hochaktuell ist und ein Begriff, der derzeit überall auftaucht, Longevity. Also, gemeint ist nicht nur ein längeres Leben, sondern auch die Fähigkeit, möglichst lange gesund, leistungsfähig und mental stabil zu bleiben. Also Stichwort Lifespan. Aber die Frage natürlich für uns ist, was bedeutet das für Unternehmen? Also welche Verbindung gibt es zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz? Ja, und welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die psychische Gefährdungsbeurteilung als zentrales Steuerungsinstrument?
Ein Thema, mit dem wir uns ja auch schon das ein oder andere Mal beschäftigt haben, die Gefährdungsbeurteilung. Ja, also spannende Fragen, auf die wir heute Antworten finden werden. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ne?
Also starten wir mal nochmal mit dem Grundlegenden. Wolfgang, was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff Longevity?
Ja, also Longevity kommt ja, wie man unschwer hört, aus dem Englischen und bedeutet erst einmal Langlebigkeit. Da ist es jetzt, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es nicht einfach nur darum geht, ein höheres Alter zu erreichen. Das sind ja andere durchaus Bewegungen, bis hin zur Unsterblichkeit, sag ich mal. Hier geht es eigentlich im Kern darum, um die Frage, wie können wir möglichst lange gesund leben, also vital, leistungsfähig bleiben. Und deswegen geht es auch weniger eigentlich um den Lifespan, ne? Also die Lebensdauer, sondern vor allen Dingen um den Healthspan, also die gesunden, aktiven Jahre, das zu verlängern oder auch gerade die Jahre, die man lebt, eben gesund zu verbringen.
Ja, total wichtiger Unterschied, weil sonst, wenn man da quasi überhaupt nicht mehr präsent ist und eigentlich schon geistig abgetreten ist, da nochmal 5 Jahre dran zu hängen, ist nicht wirklich das Ziel. Nun ist es so, glaube ich, laut aktuellen Statistiken sind Menschen in Deutschland so im Schnitt etwa 11 Jahre vor ihrem Tod mit ernsthaften Krankheiten konfrontiert. Ja? Mhm. Ja, und da liegt eigentlich das enorme Potenzial, diese Phase zu verkürzen und umgekehrt die gesunde Zeit zu verlängern. Ne?
Ja, genau. Und das Spannende dabei ist ja, dass die Wissenschaft auch zeigt, dass unsere Gene nur zu einem Teil unsere Alterung auch bestimmen. Ne? Da spricht man so von 10-15%. Der Rest, also der größte Teil, der hängt tatsächlich von äußeren Faktoren ab. Ne? Das weiß man heute ganz genau. Also Ernährungsthemen, Bewegungsthemen, Schlaf, ne? Wird ja auch sehr viel gerade darüber diskutiert aktuell. Stress und natürlich auch, und das ist ja auch unser Thema, die Bedingungen drumherum. Vor allen Dingen natürlich auch die Arbeitsbedingungen, weil man eben dort die meiste Zeit des Tages ist, nämlich bei der Arbeit.
Ne? Ja, also eigentlich eine super gute Nachricht, ne? Dass wir eigentlich viel mehr selbst in der Hand halten, als uns so gottgegeben, schicksalsgegeben vorgegeben ist. Mhm. Aber Wolfgang, warum ist denn Longevity jetzt gerade so ein starker Trend?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Ne? Also erstens aus meiner Sicht ganz klar demografische Wandel. Ausgelutschter Begriff, ne? Mag keiner mehr hören gerne, aber wir wissen es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Bis 2040 werden in Deutschland über 20 Millionen Menschen älter sein als 67. Die Gesellschaft altert und ja, und damit steigt auch der Bedarf nach bestimmten Lösungen, ne? Also vor allen Dingen für gesundes Altern.
Ich glaube natürlich auch jetzt, dass da die technologische Innovation eine große Rolle spielen. Es gibt jetzt die Wearables, Gesundheits-Apps, DNA-Analysen. Das macht es alles natürlich heute auch deutlich einfacher, die eigene Gesundheit zu tracken und zu optimieren. Ja. Ich meine, gelesen zu haben in einer Studie, dass also fast 80% der 18- bis 44-Jährigen ihr Präventionsbewusstsein in den letzten 5 Jahren gesteigert haben.
Ja, ich würde das, vom Gefühl her würde ich das auch sagen, dass man zumindest da gerade die jüngeren Generationen ein sehr hohes Augenmerk drauf legt. Ne? Also auch ihr vielleicht sogar bis hin zur eigenen, ich sag mal, Körperoptimierung. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber ich
habe das. Ja, teilweise möglicherweise hat das schon wieder zu viel. Aber richtig.
Ja, und sicherlich spielt da auch mit rein, ich sag mal, über die sozialen Medien bekommt man das ja auch mit. Ne? Also Prominente, ich glaube, ein Bekannter ist Jeff Bezos, der das ja auch, ich sag mal, fast, also sehr auffällig zumindest betreibt, gerade dieses Gwyneth Paltrow ja auch, die befeuern den Trend. Ne? Und der weltweite Markt für Longevity ist ja auch riesig. Ne? Der wird ja auf über 40 Milliarden Euro geschätzt. immer noch stark im Wachsen. Ja, und da sieht man einfach, dass das nicht nur gesellschaftlich ein super relevantes Thema ist, sondern auch wirtschaftlich ja riesig. Ne?
Naja, wenn die Kombination zusammentrifft, dann passiert meistens viel, ja. Ja, kommen wir mal jetzt zum Kern unserer Frage. Was hat Longevity mit der betrieblichen Gesundheit zu tun?
Ja, genau, das ist ja das, was wir in unserer Folge heute dann ja vor allen Dingen vornehmen uns wollen. Ne? Also ich würde sagen, die Verbindung ist sehr eng. Sie ist vor allem, sie ist auch wechselseitig. Ne? Also fangen wir mal so an. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Wo verbringen die meisten Menschen einen Großteil ihres Lebens? Am Arbeitsplatz. So. Und die Bedingungen dort, also ob sie jetzt gut oder schlecht sind, die wirken sich eben massiv auf unsere Gesundheit aus. Ne?
Und da kommt natürlich auch die psychische Gesundheit ins Spiel. Laut der Techniker Krankenkasse haben die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen 2023 den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung erreicht. Ja, und sie haben es in den letzten 2 Jahrzehnten mehr als verdoppelt.
Ja, das zeigt einfach, wie wichtig das Thema geworden ist. Ne? Also die WHO schätzt ja auch, dass über 15% der Erwachsenen, also im erwerbstätigen Alter, irgendwann von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Und das ist der springende Punkt auch für Longevity. Also chronischer Stress beschleunigt nachweislich den biologischen Alterungsprozess. Und das ist mittlerweile sehr klar nachgewiesen. Da eben gegenzuarbeiten, ist halt das Spannende.
Ja, und nehmen wir nochmal eine weitere wissenschaftliche Betrachtung. Da habe ich kürzlich gelesen, das Forscher Max-Planck-Institut für Psychiatrie, die haben herausgefunden, dass Menschen, die über lange Zeit hohem Stress ausgesetzt sind, epigenetisch älter eingestuft werden, als es ihrem tatsächlichen Alter entspricht. Ja? Also sozusagen der Stress verändert sozusagen buchstäblich, wie unsere Gene abgelesen werden.
Das meine ich auch. Es gibt da wirklich klare Studien zu mittlerweile. Und ja, all das hat eben Folgen, ne? Also ganz konkrete gesundheitliche Folgen. Also ich sag mal, chronisch erhöhter Cortisolspiegel, der steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne? Und wie wir mittlerweile wissen, nicht mal eben so ein bisschen, sondern bis zu 75%. Und dann zeigen andere Studien wieder, dass, und das ist, glaube ich, auch gerade in der Corona-Zeit, das dürfen wir nicht vergessen, aber generell frühkindlicher Stress kann die Lebenserwartung um 15 bis 20 Jahre senken. Und das ist natürlich alarmierend dann, ne? Solche Zahlen.
Das ist natürlich total spannende Erkenntnisse. Ja, wenn das jetzt, was bedeutet das bei Unternehmen? Also das heißt, eigentlich ganz praktisch gesprochen, wenn Unternehmen die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden fördern, investieren sie gleichzeitig in deren Longevity und umgekehrt nicht. Ein gesundes Arbeitsumfeld, kann man sagen, ist also ja, ein echter Lebenszeitgeber.
Ja, speziell aktuell die psychische Gesundheit, ne? Generell wahrscheinlich würde man sagen Gesundheit. Ja, kommen wir vielleicht, wenn wir diesen Bogen jetzt gerade schlagen, ne? Also wie sieht es im Arbeitsumfeld aus, ist ja unser Thema auch in jeder Folge eigentlich. Da stellt sich natürlich die Frage, sind Mitarbeiter, die sich, ich sag mal, selbst aktiv um ihre eigene Gesundheit und Prävention kümmern, tatsächlich produktiver? Weil das ist ja das Interessante im Arbeitskontext, ne? Wie sieht es da aus?
Und da ist die klare Antwort ja. Und sogar wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist der Effekt sogar klar messbar. Ja, da gibt's ja unterschiedliche Erkenntnisse und auch sehr präzise schon belegte Erfahrungen. Die WHO hat das hier mal dargestellt. Jeder Euro, der in gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen investiert wird, bringt im Schnitt einen Produktivitätsgewinn von 4 Euro zurück. Also es ist eigentlich bekannt, weiß jeder erstaunlich, dass es noch nicht viel konsequenter umgesetzt wird.
Ja, also alle, die sich mit den Themen beschäftigen, kennen diese Zahlen. Nur noch mal kurz vielleicht ergänzend dazu. Deutsche Studien belegen das ja auch. IGA-Report, der über 2000 Studien ausgewertet hat, der kommt auf einen durchschnittlichen Return on Investment von 1 zu 2,7. Ne? Also auch hier ein hoher ROI. Entscheidend dabei ist, wie wir ja auch oft betonen, dass nicht Einzelmaßnahmen die Lösung sind, sondern tatsächlich die Strukturen. Und da gehört natürlich Führung dazu, aber auch Arbeitslasten, die realistisch sind, Gestaltungsräume, aber auch dann Prävention und hier Unterstützung zur vielleicht auch individuellen Gesundheitsförderung, die aber sehr gezielt dann ist, ne, für meinen Arbeitsalltag.
Und dazu wissen natürlich wir, und da sind wir ja auch regelmäßig drüber am Berichten, auch unter anderem durch den BAI, das ist die Effekte ja nicht bei den Fehlzeiten aufhören. Ja, also das sind dann die Themen, die gesunden Rahmenbedingungen, klassischen Themen, höhere Zufriedenheit, geringere Fluktuation, stärkere Bindung. Das hat ja mittlerweile auch das World Economic Forum gezeigt. Und zwar ganz klar, dass Unternehmen mit konsequent umgesetzten Gesundheitsstrategien ihre Mitarbeiterbindung um bis zu 25% steigern können. Also Richtig. Das ist jetzt, hat jetzt, macht den Schritt so vom Gesundheitsbetrachtung auch in die wirtschaftliche Betrachtung. Ich glaube, das ist extrem wichtig, damit das auch endlich voll bei den Unternehmen ankommt.
Das sind dann so Themen, die man erst, also im ersten Moment gar nicht mit Gesundheit verbindet, ne? Mitarbeiterbindung.
Naja, nicht nice to have, sondern geht's wirklich auch um operativen Profit.
Und vielleicht noch, weil wir gerade in diesem Thema noch sind und das auch nochmal ausführen, zentraler Punkt ist, weil du gerade Fehlzeiten angesprochen hast, ja, der Präsentismus, ne? Die Menschen sind da, sie sind anwesend, funktionieren irgendwie, aber unter Schmerzen oder sind total erschöpft. Wir sehen das jetzt auch wieder bei einigen Messungen oder stehen unter mentalem Druck. Die Messungen zeigen, dass ja in den letzten 2,5, 3 Jahren jetzt bei uns, es steigt sukzessive über alle Branchen. Und diese, wie wir immer sagen, diese versteckten Leistungseinbußen, ne, die kosten Unternehmen ja meist noch mal mehr. Ja. Also aus wirtschaftlicher Betrachtung ist das auch ein ganz, ganz entscheidendes Thema und in unserem Kontext halt hier Longevity daneben. Ne?
Nee, klar, das ist auch ein bisschen unser Lieblingsthema rund um den Präsentismus, die versteckten Produktivitätsverluste, die man nicht sieht, die Blackbox, die da drin steckt und die wir ja Gott sei Dank mit dem BAI kräftig ausgeleuchtet haben. Ja gut, also dann schließt sich hier auch der Kreis ein Stück weit zu Longevity, nämlich dass Mitarbeiter doch, die sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern, ob es nun Bewegung, gesunde Ernährung, der eigene Stresslevel, Schlaf oder so, was auch immer ist, die sind also nicht nur produktiver, sondern haben auch bessere Chancen natürlich auf ein langes, gesundes Leben. Ja. Und dann, damit wird ja Longevity auch gleichzeitig im Unternehmenskontext greifbar. Denn langlebige Leistungsfähigkeit entsteht ja letzten Endes nicht oder zumindest nicht ganz allein durch Appell zur Selbstoptimierung, sondern eben auch durch die Arbeitsbedingungen, Bewegung, Regeneration, Sinn, soziale Stabilität, psychische Sicherheit. Also das sind ja Themen, die ja sind ja die weichen Themen. Die hat man immer so ein bisschen so lächelnd weggedrückt, aber man weiß ja mittlerweile, wie stark die Bedeutung und die Wirkung gerade dieser Themen ist, der sozialen Faktoren, natürlich auch das Gefühl der psychischen Sicherheit im Unternehmen, dass gut, die Spezialisten, Experten, Wissenschaftler wissen es seit lange, aber es dringt so jetzt so tröpfchenweise auch in die Unternehmensrealität ein.
Absolut. Und wenn man diesen Punkt nochmal einmal oder diese vielleicht diesen Abschnitt nochmal zu Ende denkt, dann ist für mich persönlich auch ganz entscheidend, dass man es versteht oder so sieht, dass Longevity eben demnach auch überhaupt keine Privatangelegenheit ist. Natürlich kann ich durch Biohacking und andere Dinge mich selbst optimieren und ein gesünderes Leben führen und erreichen. Aber es ist ein gesellschaftliches, es ist ein unternehmerisches Thema. Es ist eine gemeinsame Verantwortung hier auch. Und Unternehmen können gute oder eben negative, gesundheitsförderliche, mag es den Begriff nicht so, ne, Rahmenbedingungen schaffen. Oder eben nicht. Und all das, was ich als Individuum dann schaffe, vermisse ich dann vielleicht auch beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, wenn dort eben, was weiß ich, in der Kantine nur ungesunde Ernährung platziert wird oder die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass ich trotzdem massivem Stress ausgesetzt bin und ich aber eigentlich auf einem anderen, ganz anderen Trip bin, sag ich mal so. Und da müssen wir, glaube ich, darauf achten, dass Longevity nicht in diese Sparte rutscht, Selbstoptimierung, persönliche, private Angelegenheit, weil dann driftet es noch weiter auseinander. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Es ist ein Thema, auch im Unternehmenskontext, nur natürlich in einer etwas anderen Betrachtungsweise, weil die Rahmenbedingungen dann entscheidend sind, worum sich das Unternehmen kümmern muss. Ne?
Beides muss zusammenkommen, dann entsteht aus wirtschaftlicher Sicht auch nachhaltige Produktivität.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen so in die Thematik reingerutscht, aber wenn wir uns nochmal das große Bild betrachten, ne, du hattest es auch angedeutet, es ist natürlich ein wirtschaftliches Thema. Wie wichtig ist das eigentlich für die, ich sag mal, für die Volkswirtschaft in Deutschland? Weil darüber wird ja auch in der Politik gestritten und generell ein Riesenthema, rauf und runter, lässt uns nicht los. Ne?
Also das ist tatsächlich eines der drängendsten Fragen unserer Zeit. Auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Herr Wolfgang, die Zahlen sind ja ganz eindeutig. Also Fachkräftemangel kostet die Wirtschaft in Deutschland aktuell rund 49 Milliarden Euro verlorenes Produktionspotenzial und das wird sich anwachsen bis 2027 etwa auf rund 75 Milliarden Euro. Also hier geht es um gewaltige Summen.
Ja, das ist Wahnsinn. Und der Hauptgrund dafür, klar, demografischer Wandel. Ich sag mal, die geburtenstarken Jahrgänge, also die Babyboomer-Generation, die geht jetzt nach und nach in Rente. Und jetzt, wenn man das nochmal sich die Zahlen anschaut, aktuell kommen auf 100 Menschen im Erwerbsalter etwa 39 im Rentenalter. Ne? Und 2040 werden es schon über 43 sein. Und das wird sich bald, irgendwann wird es kippen.
Ne? Ja, genau. Und das am Ende ist ganz entscheidend. Das hat eine direkte Auswirkung auf unser Sozialsystem, auf unser Rentensystem. Die aktuellen Diskussionen, diese Strukturreformen, die immer gefordert werden, ein Stichwort Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentensystem, ja, die sind natürlich hochdringend, wenn man sich vor Augen hält, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Ja. Und da gibt es nicht tausend Lösungen. Was sind die wirklich nachhaltigen Lösungen? Erstens natürlich qualifizierte Zuwanderung, Stichwort Betonung auf qualifizierte Zuwanderung. Ja, auch höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, immer so ein zwiegespaltenes Thema auch. Und natürlich eine längere Lebensarbeitszeit, mit der wir jetzt auch angefangen, sehr intensiv zu diskutieren. Eintritt ins Rentenalter, aber es gibt ja auch schon so unglaublich viele Frühverrentungen.
Ja. Ja, oder länger und mehr arbeiten, ist ja auch so ein Thema, ne? Aber der entscheidende Punkt ist ja auch dabei, länger arbeiten oder auch mehr arbeiten, was ja auch dann immer wieder gefordert wird. Wir arbeiten ja von der Zeit her nicht am meisten, wie wir wissen, auf der Welt, in Europa. Aber auch da haben wir ja schon drüber diskutiert, was das eigentlich bedeutet. Aber länger arbeiten funktioniert ja nur, wenn Menschen auch länger, ich sag mal, arbeitsfähig bleiben, ne? Also, was bringt uns das, wenn sie dann doch immer wieder ausfallen und oder krank arbeiten müssen? Stichwort Präsentismus. Und da zeigen Studien ganz klar, dass die Leistungsfähigkeit im Alter also eine extrem hohe Streuung hat. Ne? Also es kann ein 60-Jähriger super fit sein, Leistungsfähigkeit eines, ich sag mal, 40-Jährigen haben so oder eben deutlich weniger. Und der Unterschied, der liegt eben größtenteils einerseits im Lebensstil, aber auch und vor allem in den Arbeitsbedingungen. Ich sag mal, ein Maurer ist mit 45, zumindest war das so vor 20 Jahren, kaputt. Ja? Und woran lag das? Bestimmt nicht, weil er in der Freizeit irgendwie sich nur ungesund behalten hat. Ne?
Na gut, wenn wir das mal weiterdenken, bedeutet das natürlich konkret, dass wenn wir als Gesellschaft wollen oder ich sag mal wollen müssen, möglicherweise strukturell, dass Menschen bis 67 oder sogar darüber hinaus arbeiten können, dann müssen wir unbedingt heute entsprechend in die Gesundheit investieren. Ja, und jetzt würde ich mal ausnahmsweise eine Gewerkschafts-DGB-Befragung zitieren, die sagt, dass nur 52% der Beschäftigten davon ausgehen, ihre aktuelle Tätigkeit bis zum Renteneintrittsalter ausüben zu können. Ja. Und in der Pflege reden wir da sogar nur über 23%.
Das ist richtig. Ja. Es gibt eben, genau, manche Branchen, da sieht es noch richtig. Es ist alarmierend. Ne? Und ich finde, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in der Politik generell, wir müssen länger arbeiten. Wieso wollen wir nicht eigentlich auch gerne, auch wenn wir noch älter sind, auch noch ein bisschen arbeiten? Auch da, ich glaube, wenn man ein schönes Arbeitsumfeld hat, wenn man gerne auch arbeitet, dann ist man durchaus ja auch bereit, bestimmte Tätigkeiten auch länger auszuüben. Und vielleicht sollte man das auch mal von der Seite betrachten, wie wir ja auch den Podcast Endlich Montag genannt haben. Das Arbeit kann ja auch Freude machen. Ich glaube, das muss man ja nicht erst mit 67 dann so empfinden. Das kann man ja ruhig vorher schon. Und ich denke, das Lifestyle-Thema oder Longevity ist eigentlich, wird so als Lifestyle-Thema abgetan, aber es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche, es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, muss man ja schon fast sagen. Und also, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen, gesunde Mitarbeiter, die lange arbeitsfähig bleiben, sind ein Schlüssel zur Bewältigung des demografischen Wandels. So,
ja,
das habe ich mir immer vorher aufgeschrieben.
Und das Schöne ist ja am Ende, und das predigen wir ein Stück weit ja jeden Montag, am Ende profitieren alle davon. Ja?
Ja, ja.
Also die Menschen, die mitarbeiten, haben mehr gesunde Jahre im Beruf oder auch im Ruhestand Unternehmen behalten ihre erfahrenen Fachkräfte, haben also auch klaren Produktivitätsvorteil. Und auch generell, das wird jetzt immer virulenter, die Gesellschaft kann die Sozialsysteme stabilisieren. Weil man muss ja nur einmal überlegen, was passiert, wenn das weiter auseinanderdriftet, was das dann als Spannungspotenzial bedeutet, sozial, und wie das möglicherweise auch dann politisch umschlagen kann. Ja, gut, aber das ist nicht unser Thema hier heute. Gut, schauen wir mal noch zum Schluss auch zu dem konkreten Werkzeug der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Es ist ja spannend, die ja vollkommen unterschätzt wird als konstruktives Werkzeug, was die Unternehmen nutzen können. Kurz nochmal für die, die es nicht genau präsent haben, Wolfgang, was ist das genau?
Ja, genau. Wir springen jetzt gerade sozusagen in dieses Thema. Vielleicht für die, die jetzt so ein bisschen neu dazugekommen ist, es ist ein Thema, was uns in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt. Also die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist ein Instrument mit einem gruseligen Begriff, den sich jemand auch nie ausgedacht hat. Eigentlich steht auch nirgendwo. Aber seit 2013 sind alle Arbeitgeber in Deutschland gesetzlich verpflichtet, ich sage mal, neben den körperlichen Belastungen, auch die psychischen, die mentalen Belastungen am Arbeitsplatz erst einmal zu ermitteln, aber auch zu beurteilen. Also was ist jetzt wirklich ein besonderer Faktor bei uns und was hat vielleicht nicht so den hohen Handlungsbedarf. Und das steht im Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5, um genau zu sein. Und dabei geht es ausdrücklich eben nicht um die Beurteilung einzelner Mitarbeiterinnen und vor allen Dingen derer eigenen psychischen Verfassung, sondern eben um die Arbeitsbedingungen.
Ja, genau. Also da geht es um Faktoren, Arbeitsinhalte, Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation oder Arbeitszeit, aber auch soziale Beziehungen und die Arbeitsumgebung. Am Ende immer wieder die Frage, gibt es hier Belastungsfaktoren, die potenziell krank machen können oder konkret krank machen?
Richtig, genau. Und wieso greifen wir dieses Thema jetzt hier in der Longevity-Folge auf? Wir haben ja gerade auch schon so versucht, den Zusammenhang herzustellen. Persönliche Verbesserung des Gesundheitszustandes und auch die Verhältnisse, die darauf ja Auswirkungen haben auf die eigene Gesundheit. Also das ist die Verantwortung der Unternehmen, letztendlich hier Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen nicht erkranken. So, ne? Und das ist ja ein Thema in Longevity definitiv. Und wir sehen leider, dass die Studien zeigen, dass trotz dieser Pflicht, die ist ja jetzt, wir sind 2026, also schon 13 Jahre lang besteht, dass trotz dieser Pflicht nur etwa 21%, jetzt können wir sagen ein Fünftel, vielleicht ein Viertel, vielleicht ist es sogar noch weniger als ein Fünftel, also die Unternehmen tatsächlich diese Beurteilung durchführen, geschweige denn diese wirksam auch durchführen und mit Maßnahmen versehen, die dann am Ende, ich sag mal, Verbesserungen herbeiführen. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Und wir haben das in den letzten Folgen, die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig dabei sind, wissen das. Wir haben das schon oft angesprochen, dieses Thema. Es ist ein Instrument, wenn man so will, oder eine Möglichkeit aus dem Arbeitsschutz, die eine riesige Chance eigentlich beinhaltet. Und es ist bitter im Prinzip, dass man diese Chance nicht schon längst ergriffen hat. Vielleicht hätten wir dann nicht diese dramatischen Fehlzeiten und Auswirkungen eigentlich. Und ja, das ist das.
Ja gut, und vielleicht wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Es geht ja gesetzlich, gab es eine Übergangsfrist von 5 Jahren, was die Kontrollen betrifft. Die endet oder ist geendet. Und ab dem 1. Januar 2026 werden die Kontrollen und Berufsgenossenschaften und andere sich quasi verzehnfachen. Also da ist jetzt, gibt es jetzt einen anderen Zug dahinter.
Genau, wäre ja noch mal
leider auch sinnvoll. Und jetzt können wir ja gucken, Mensch, das ist ja ein Thema, was man das richtig, wenn man es richtig benutzt, dann findet man da auch richtig Ressourcen, ja. Letzten Endes, vielleicht gibt es einen starken Teamzusammenhalt oder vertrauensvollen Austausch mit Vorgesetzten. Es geht ja auch darum, die Stärken zu erkennen und auszubauen und über das ganze Unternehmen letzten Endes zu bringen, ja.
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber da haben wir in der letzten Woche ausführlich nochmal drüber gesprochen, über die neue, ich sag mal, die jetzt aktive Gesetzgebung. Also wer da noch interessiert ist, noch mehr zu erfahren, der hört sich unsere Folge der letzten Woche nochmal genau an. Mhm. Und was wichtig ist bei diesem Thema generell, bei der Einbindung, dass Mitarbeitende eben einbezogen werden. Sie müssen einbezogen werden per Gesetz, aber sie, das ist auch der Sinn und Zweck dieses Ganzen, weil sie sozusagen die Experten sind für ihre eigene Arbeitssituation, die auch immer natürlich mit der eigenen Lebenssituation zusammenhängt. Das darf man nicht vergessen. aber dass dann eben durch die Einbeziehung der Mitarbeitenden hier ja nicht nur klarere Informationen kommen, bis hin zu Daten, die man aufbereiten kann durch bestimmte Instrumente, die Hörerinnen wissen, welches man da zum Beispiel verwenden kann, aber vor allen Dingen auch die Einbindung der Mitarbeitenden dazu führt, dass sie das Gefühl haben, naja, sie werden wirklich mitgenommen, es ist ihre Meinung auch, die zählt, und das alleine ist schon ein wichtiger Aspekt. Das wirkt natürlich auch motivierend. Ne?
Ja gut, und sie führt zu konkreten Maßnahmen. Ja? Und das ist das Entscheidende, dass man nicht nur irgendwo Diagnostik macht, sondern dass es ins Operative kommt. Ob das um Reduktion von Unterbrechungen geht, um klarere Zuständigkeiten oder ob das die Führungskultur betrifft etc. Das ist einfach ein faktenbasiertes Instrument, um wirklich zu gezielten Verbesserungen zu kommen.
Und weil du es ansprichst, sie kann und sollte wahrscheinlich auch zu einem Teil der Unternehmenskultur werden. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist einfach wirklich positiv betrachten. Viele fassen dieses Instrument auch sehr gruselig auf oder haben Berührungsängste damit, verbinden damit Sorgen, und ist ja klassisch das Thema so, öffnen der Büchse der Pandora, ne? Was kommt da wohl raus, wenn wir die Mitarbeitenden befragen? Naja, wir tun das am besten gar nicht erst, sondern es umgekehrt zu betrachten als echt wirklich eine Chance, wie ich vorhin schon meinte, und das ist dann wirklich auch ein Beitrag zu Longevity der Mitarbeitenden, der Menschen, die im Unternehmen arbeiten, um ihnen nämlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie länger, aber auch vielleicht vor allem gesund länger leben können. Das ist einfach Fakt. Ne?
Ja gut, kommen wir zum Schluss und ziehen mal so ein Fazit und fassen zusammen. Mal eine ganz einfache Frage, was können Unternehmen heute konkret tun im Licht, im Kontext dieser Themen, die wir da gerade diskutiert haben?
Ja, also ich würde sagen, das Thema Longevity erst einmal ernst nehmen, verstehen, dass es sich hierbei nicht nur um ein persönliches, ich sag mal, nice to have geht, sondern dass es hier wirklich um die Gesundheit der Mitarbeitenden als eine Ressource sich handelt auch, die wichtig ist. Und wenn man sogar so weit schaut.
Manche sagen ja sogar die wichtigste Ressource.
Die würden wir ja sogar auch sagen. Aber dass es auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit ist und hier tatsächlich auch ein Beitrag geleistet werden kann.
Ja. Und eben schlichtweg dieses Thema der psychischen Gefährdungsbeurteilung nicht als lästige Pflicht sehen, als Bürokratie, sondern als tolle Chance zur Gesundheitsförderung und Organisationsentwicklung nutzen. Ja, also eigentlich sozusagen gedanklich müsste man sagen, endlich gebe ich Psych.
Ja. Ja, und dann, wenn es um Investitionen geht, dass man hierbei nicht immer nur schaut, wie es generell ist, oft leider immer dann erst investieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern auch im Vorfeld zu investieren, in Prävention zu investieren, nicht in die Sammlung einzelner Maßnahmen, sondern ganz bewusst in die Gestaltung, ich sag mal, von Arbeitsbedingungen, die gesundheitsleistungsförderlich sind. Ja, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, was dazugehört. Ne? Ich sag mal, realistische Arbeitsanforderungen, ne? Handlungsspielräume, die noch so gehen, gute Führung und so weiter und so weiter.
Naja, das ist ja, wir reden ja darüber, was ist das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen. Und in diesem Kontext sprechen und sehen wir sehr, sehr viele Unternehmen, auch kleine, große, mittlere etc. Und was ist eines der Geheimnisse? Es ist, eine Kultur zu schaffen, in der Gesundheit kein Tabu ist, in der auch Führungskräfte irgendwo als Vorbilder wirken, offene Gespräche zu führen, aber auch Belastung und auch echtes Interesse am Wohlbefinden der Menschen zeigen, die Menschen sehen. Ja? Also was ist so, nicht nur so Alibi-Funktionen. Denn nur so können wir erreichen, dass die Menschen auch wirklich bis zum Rentenalter und vielleicht darüber hinaus gesund und auch motiviert arbeiten können. Das ist ganz einfach.
Ja, das sehe ich auch so. Unterm Strich heißt das doch eigentlich, dass am Ende alle gewinnen. Die Mitarbeitenden durch mehr Lebensqualität, ihre Gesundheit, auch Motivation, Freude wieder an der Arbeit. Und die Unternehmen gewinnen dadurch, dass sie engagierte Mitarbeiter haben, loyale Teams, die produktiv sind. Und ja, und die Gesellschaft brauchen wir, glaube ich, im Gesamten nicht reden, weil das ist ja klar, dass es am Ende ein stabileres Rentensystem auch ermöglichen kann. Und vielleicht auch genau das, was ja gefordert und immer wieder gewünscht wird, durch, hey, wir müssen mehr arbeiten, vielleicht auch genau durch diese Aspekte einfach auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft.
Und wie schon Konfuzius sagte, Gesundheit und Leistung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, das war's für heute.
Er hat das gesagt. Ich dachte, wir sagen das.
Das war's für heute bei Endlich Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, natürlich abonniert gerne unseren Podcast, teilt ihn mit Kollegen und Kolleginnen, die das Thema auch interessiert.
Vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.